Brüder und Schwestern im Herrn, das heutige Sonntagsevangelium mag den einen oder anderen vielleicht doch in großes Erstaunen versetzen. Den einen oder anderen sogar sehr irritieren, dass er sagt, ich weiß ja jetzt bald gar nicht mehr, was noch gut und böse, was richtig und was falsch ist, was ich machen und was ich lassen soll. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, und warum diese mögliche Irritation? Weil uns jedenfalls, wenn man nur mal so flüchtig über das Evangelium drüber weg liest oder drüber weg hört, dann den Eindruck haben muss, da ist also so ein Verwalter, da ist ein Gauner, der ist untreu und das ist ein Schlitzohr und der wird uns dann auch noch vom Herrn als beispielhaft vorgestellt. Nach dem Motto, so wie der, so musst du es machen, dann bist du ein gescheiter Kerl. So kommst du zu was, wie sich ja die Leute ausdrücken. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, so könnte es vielleicht klingen. Aber genau das wäre der falsche Eindruck, den wir bei dem Hören des Evangeliums dann gewonnen hätten. Ja, in der Tat, der Herr lobt die Klugheit dieses ungerechten Verwalters. Aber was lobt er nicht? Die Ungerechtheit. Wir müssen hier, wenn wir dieser Gefahr der Irritation nicht erliegen wollen, streng unterscheiden zwischen der Klugheit, die der Herr lobt, und der Schlitzohrigkeit und der Betrügerei dieses ungerechten Verwalters, die der Herr nicht lobt. Worin besteht eigentlich diese Klugheit? Nun, zunächst einmal darin, dass der Herr offenbar uns sagen, dieser Verwalter hat erkannt, worauf es für ihn ankommt, welches Ziel für ihn nun wichtig ist in dieser Situation, unter diesen Lebensbedingungen, in die er nun ohne weiteres geraten wird, und dass er dieses Ziel mit allen Mitteln verfolgt, mit allem, was ihm zu Gebote steht. Das ist die Klugheit. Ich sage noch einmal, der Herr lobt nicht die Gaunerei. Aber wenn ich das Ihnen jetzt einmal so zusammenfassend schon gesagt habe eingangs, dann ist das zunächst einmal nichts anderes als eine Phrase. Warum? Weil Sie im Grunde genommen das noch gar nicht wahrscheinlich einordnen können in das ganze Evangelium und worin da sozusagen en détail die Klugheit besteht und worin unsere Klugheit denn bestehen soll und mit welchen Mitteln wir denn eigentlich dann arbeiten sollen. Zunächst einmal ist es so, gehen wir ruhig dieses Gleichnis einmal durch. Da ist die Rede von einem reichen Mann. Und wer ist dieser reiche Mann? Das ist der liebe Gott. Der ist der Reiche. In den slawischen Sprachen hat das Wort für Gott Bog, das hat die Bedeutung von reich. Bohati, Bagati, ist reich in den slawischen Sprachen. Gott ist für die Slawen der Reiche, wie er für uns. Gott, was ist der für uns? Der Gute. Das ist dieser reiche Mann und er hat einen Verwalter. Und wer ist dieser Verwalter? Das ist jeder von uns. Jeder von uns ist als Verwalter der Güter Gottes eingesetzt. Und dem lieben Gott, dem reichen Mann, dem gehört als Schöpfer alles. Alles ist ihm. Das müssen wir uns auch erst einmal bewusst machen. Ne? Wir denken ja immer nur von unserem Eigentum, ist moi. Nein, ist nicht moi. Sondern das, was dir gehört, vielleicht auch rechtlich, wonach du rechtlich nach BGB Eigentümer bist, soll überhaupt nicht bestritten werden, ist letztendlich Eigentum des lieben Gottes, des Schöpfers. Ja, recht verstanden, gehörst du, Mensch, noch nicht einmal dir selbst, weil du ein Geschöpf von Gott bist. Ist dir das eigentlich klar, lieber Mensch? Und dieser Verwalter ist eingesetzt über das gesamte Vermögen des reichen Mannes. Ja, Gott hat den Menschen die Schöpfung anvertraut. Aber nicht nur die Schöpfung draußen, sondern auch alle Gaben, alle Talente, die wir selbst erhalten haben. Gerade auch die Talente, die göttlichen Charakter haben, weil sie uns in den Sakramenten vermittelt worden sind. Nicht nur Geld, wir denken meistens nur in den Kategorien von Geld und Vermögen, liebe Brüder und Schwestern, wir haben materiellem Vermögen, pekuniärem Vermögen, aber wir denken eigentlich überhaupt nicht daran, dass das eigentliche Vermögen, das wir von Gott bekommen haben, das Vermögen ist, das die Sakramente enthalten und das uns in den Sakramenten geschenkt wird. Und darüber müssen wir auch Rechenschaft geben. Der Verwalter hat nur die Vollmacht. Aber worüber er verwaltet, das ist Eigentum Gottes, das ist Treugut, das Gott ihm anvertraut hat. Und das er nicht nur irgendwie zu verwalten hat, sondern im Sinne des Treugebers. Der Mensch ist sozusagen der Prokurist des lieben Gottes mit allen Vollmachten, aber auch im Innenverhältnis seinem Herrn verantwortlich, seinem Eigentümer des Vermögens für seine Verwaltung. Und jetzt ist es so, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, der Verwalter hat statt im Sinne seines Prinzipals zu handeln, mit dessen Vermögen in den eigenen Sack hineingeschafft. Liest man ja auch bald jeden Tag von den gewählten Verwaltern, wie gut die in den eigenen Sack reinschaffen können. Und so lässt er ihn rufen. Freund, was habe ich über dich gehört? Du kannst nicht länger mein Verwalter sein. Jetzt bist du deine Arbeitsstelle, die doch eigentlich so lukrativ für dich war und hätte sein können, auch ohne Schlitzohrigkeit, die bist du nun los. Das ist die Situation des Verwalters. Und jetzt, worin besteht die Klugheit? Der Verwalter ist darin klug und wird dafür von dem Herrn gelobt, dass er jetzt ganz kühl durchrechnet, welche Möglichkeiten er hat, wenn er nun auf der Straße sitzt und dann gucken muss, wie er dann sein Auskommen beschaffen kann. Und da überlegt er sich mit Sicherheit zunächst einmal, wie viel Zeit habe ich da noch? Ich habe Termin bei meinem Chef in der nächsten Woche. Und was der mir sagen wird, brauche ich mir gar nicht lang zu überlegen. Da brauche ich mir keine über Illusionen zu machen, der schmeißt mich raus. Und dann sitze ich da und wo kommt's Geld her? Schwere Arbeit kann ich nicht leisten. Bin ich unfähig dafür. Betteln, na, das kommt für mich auch nicht in Frage. Es sind also zwei Unmöglichkeiten sozusagen. Was mache ich jetzt? Ich muss doch irgendwie gucken, wie ich unterkomme und wie ich für mein Leben noch sorgen kann und auskommen kann, wenn ich jetzt auf der Straße sitze und keine Arbeit mehr habe. Und was macht er nun? Er lässt die Schuldner seines Herrn antreten. Dazu hat er noch Zeit. Und macht sie jedenfalls moralisch zu seinen eigenen Schuldnern. Was schuldest du meinem Herrn? 100 Fass Öl? Sag mal 50. Und du? 100 Sack Weizen. Sind wir nicht so. 80. Das heißt, er will gewissermaßen die Schuldner seines Herrn moralisch dazu verpflichten, dass sie auch ihm helfen, wenn er jetzt rausfliegen wird, wie er ihnen geholfen hat. Er setzt sozusagen noch einmal zu dem Grund seiner Entlassung, seiner Kündigung, nämlich seiner Untreuen, seiner Betrügereien, nochmal richtig einen drauf. Und betrügt den Herrn und hintergeht ihn noch einmal mit dessen Schultern. Die lassen sich natürlich sofort auf das Spielchen ein, klar. Und jetzt heißt es im Text, und der Herr lobte die Klugheit des ungerechten Verwalters. Das ist ja genau der Punkt, wo wir da unsere Gruppe, der eine oder andere vielleicht, ich will es keinem unterstellen, seine großen Schwierigkeiten mit diesem Evangelium und gerade mit diesem Satz aus dem Mund Jesu hat. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, also worin besteht die Klugheit des ungerechten Verwalters? Die Klugheit besteht darin, dass er überlegt, seine Möglichkeiten, die Zeit, die ihm noch übrig bleibt, und wo er bleibt, wie er sein Auskommen beschaffen kann, wenn er dann rausgeschmissen ist. Die Klugheit besteht nicht in der Dieberei oder der Betrügerei. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, der Herr sagt, ach, man hört ihn so richtig seufzen. Ach, wenn doch die Kinder des Lichts mit ihresgleichen so klug umgingen wie die Kinder der Finsternis. Wer sind denn die Kinder des Lichtes? Das sind die Getauften, sind sie. Der betrügende Verwalter, der Untreue, das ist ein Kind der Finsternis. Der setzt dann auch die unlauteren Mittel ein für seine Klugheit. Das ist ja der Unterschied zwischen der Klugheit der Gelobten einerseits und dem Mittel andererseits, Betrug. Zwischen denen wir sehr deutlich unterscheiden müssen, um da nicht in Verwirrung zu geraten. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wir sind die Kinder des Lichts. Und der Herr seufzt, dass offenbar die Kinder der Finsternis eher und besser mit ihresgleichen umzugehen wissen als wir. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, worin besteht denn oft die Klugheit der Christen, der Kinder des Lichts? Die sind noch nicht einmal so klug wie die, oder verhalten sich nicht so klug wie die Kinder der Finsternis. Der ungetreue Verwalter, der achtet sehr wohl darauf, was wird sein nach diesem ominösen D-Day-Punkt, ne, an dem ich rausgeschmissen wurde. Und was wäre dieser Punkt der D-Day für uns Christen? Der Tod. Unser Tod. Wir, wenn wir klug wären, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wenn die Christen klug wären, dann würden sie sich vor Augen halten, wie dieser untreue Verwalter. Freund, ist dir klar, dass du fremdes Vermögen verwaltest? Vermögen deines Herrn, des lieben Gottes, dass er dir alles geschenkt hat zur Verwaltung in seinem Sinn, nicht in deinem, in seinem Sinn. Und dass du im Moment deines Todes dann über diese Verwaltung Rechenschaft ablegen musst. Was du damit gemacht hast, mit dem, was er dir anvertraut hat. Und da sind wir schon am Punkt, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Die Christen sind, die allermeisten jedenfalls, in unserer heutigen Gesellschaft Toren. Was denken die nämlich? Man kann es ja hören. Um, ohne weg. So ungefähr. Ich will es gar nicht merken, wenn ich der Moment des Todes da ist und bis ich es merke, will ich schon tot sein. Und dann ist alles vorbei. Das ist nicht Klugheit, das ist Torheit. Und zwar in Potenz. Denn mit dem Tod, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ist nichts, aber auch überhaupt nichts aus. Da geht's erst richtig los. Da ist das bisschen Leben hier, das ist nur ein Vorgeplänkel, ein Vorspiel. Denn das, was jetzt kommt, ist die Ewigkeitsexistenz, die überhaupt keine Grenze mehr hat. Aber deren Qualität von meiner Rechenschaftslegung abhängen wird. Und von dem Urteil des Treugebers. Das wäre klug, das einmal zu bedenken. Stattdessen sind viele Kinder des Lichts, die erleuchtet sind mit dem Heiligen Geist im Sakrament der Taufe, in der Firmung, unklug. Da ist die Welt viel klüger, die denkt an das Eigentliche, die hat das Eigentliche im Blick. Das, worauf es entscheidend ankommt. Und die Christen verdrängen es. Tod ist doch weitgehend verdrängt. Ne? Davon wollen wir doch nichts. Und dabei ist das der Punkt, von dem für uns die ganze Ewigkeit abhängt. Sodass Klugheit bedeuten würde, da ich Rechenschaft ablegen muss. Ich weiß allerdings nicht, wann ich Termin habe. Bis dahin muss es passiert sein. Da will ich aber mal gleich die Dinge so ordnen und organisieren, dass es da oben keine zerrissenen Hosen gibt im Stündlein des Todes. Das wäre klug. Stattdessen weichen sie dem aus. Und die sedieren sich sogar noch weg, um es mal so mit der Medizin zu sagen. Die betäuben sich noch womit? Mit Barmherzigkeit. Ach, der ist schon barmherzig, der himmlische Vater. Da musst du dir keine Gedanken machen. Leb nur auf, Teufel, komm raus. Es wird alles schon glatt gehen. So muss man es machen. Das ist Torheit in Potenz, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Aber diese Betäubung, das ist ja in der Kirche, in der katholischen Kirche in unseren Jahrzehnten selbstverständlich geworden. Ich erinnere an das Evangelium vom verlorenen Sohn. Letzte Woche, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, noch einmal. Ja, der Vater ist barmherzig, aber der Sohn muss kommen. Und zwar vor dem D-Day, vor dem Todestag. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die Barmherzigkeit Gottes ersetzt nicht die Bekehrung, sondern setzt unbedingt die Bekehrung voraus. Ohne Bekehrung keine Barmherzigkeit. Das ist ja eine der wesentlichen Aussagen aus dem ersten Teil des letzten dritten Gleichnisses des vergangenen Sonntagsevangeliums vom vergangenen Sonntag. Barmherzigkeit setzt die Umkehr und die Bekehrung voraus und ersetzt sie nicht. Die geschieht da, die Bekehrung im Beichtstuhl. Das wäre klug. Die moderne Kirche, sage ich mal, ist im Großen und Ganzen überaus unklug und grob fahrlässig. Handelt sogar schon fast, möchte man sagen, mit bedingtem Vorsatz, so nach dem Motto, wird schon gut gehen. Wer so denkt, der spielt russisch Roulette mit seiner Ewigkeit. Ich kann das gar nicht deutlich genug sagen. Also, das heißt Vorsorge treffen für die Zeit nach unserem Tod. Und wie wird da Vorsorge getroffen? Wenn wir dann endlich mal so klug sind und haben die entscheidenden Punkte im Blick. Nicht mit dem Mittel des Betrugs, wie bei dem ungerechten Verwalter, sondern, wie der Herr sagt, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon. Mit dem Vermögen, mit der Welt. Was Welt ist, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das ist doch oft das, was auch die Christen zuallererst einmal anstreben. Geld, Vermögen, Verdiener, Vergnügen, Ansehen, Karriere und das Ganze auf wessen Kosten? Seine. Ich kann nicht in die Cash gehen, oder wo habe ich gerade Zeit? Aber wofür hast du denn Zeit? Ja, das, für Welt hast du Zeit, für ihn nicht. Also. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich meine, ich sage das mal sehr, sehr zugespitzt, aber bitte, ist es denn im Wesentlichen nicht so? Auch die Kinder des Lichtes unterscheiden sich von der Finsternis, den Kindern der Finsternis, in den Methoden überhaupt nicht. Wenn ich einen belue, wenn der so blöd ist und so dumm ist und das nicht merkt, das ist doch seine Schuld. Das ist doch seine Schuld. Haben Sie das schon gehört? Ich schon oft. Das ist beschämend, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das ist nicht klug und das ist auch nicht gerecht. Das ist keine Methode, die der wirklich Kluge an den Tag legen sollte, selbst wenn er klug seine Konditionen bedacht hätte. Die Mittel, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, rechtfertigen nicht den Zweck. Jedenfalls nicht unbedingt. Die Mittel müssen immer korrekt sein, müssen immer geradlinig sein, müssen immer gerecht sein. Da gibt es kein Vertun. Der Satz, Zweck heiligt noch nicht die Mittel, der ist so unbedingt, wie man ihn dann oft in christlichen Kreisen hören kann, nicht richtig, das sollte ich vielleicht auch einmal sagen, der wird dann nämlich auch leicht zur Phrase. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wenn ich als Mittel zum Zweck jemanden den Messer in den Bauch steche, ist das etwas Böses? Ist das etwas Böses? Sie nicken. Nö, wieso denn? Das ist die Frage, wozu? Wenn der Chirurg einem Patienten den Bauch aufschneidet, um dem seinen Krebs rauszuschneiden, liebe Brüder und Schwestern, und ihm so das Leben zu retten, dann rechtfertigt in der Tat dieses Mittel, und das ist, wäre ohne diesen Zweck strafrechtlich zumindest eine gefährliche Körperverletzung, durchaus den Zweck. Aber wenn ich ihm ein Messer in den Bauch steche, um ihn zumindest mal schwer zu verletzen, einfach nur, weil er mein Feind ist, weil ich nicht leiden kann, weil oder ihn sogar umbringen will, dann ist das furchtbar. Dann ist er ganz schlimm. Verstehen Sie? Auch da wieder keine Phrasen. Der Zweck heiligt nicht die Mittel. Das kommt drauf an, um welchen Zweck es dabei geht. Wenn der Zweck ein höheres Gut ist, das gerettet werden soll durch den Wert, den niederen Wert des Mittels, muss ich dieses Mittel einsetzen, um den höheren Zweck zu retten. Das nur einmal in Parenthese zur christlichen Ethik und Moral. Ja, schafft euch Freunde mit dem ungerechten Mammon. Das heißt, setzt die Welt, die Mittel der Welt, die Möglichkeiten der Welt, die ihr hier habt, setzt sie dazu ein, damit ihr in den Himmel kommt, damit diese Stunde des Gerichts vor eurem einzigen Richter Jesus Christus, damit die glückt. Das ist damit gesagt. Und zu diesen Mitteln gehören eben nicht nur Geld und Vermögen. Wofür gebe ich mein Geld aus? Wofür verwende ich mein Vermögen? Tue ich damit Gutes? Wer sind die Nutznießer von dem Einsatz? Wofür verwende ich beispielsweise das große Kapital meiner Zeit? Wofür habe ich Zeit? Und wofür habe ich keine Zeit? Wie viel Zeit habe ich denn für den lieben Gott? Und wie viel Zeit habe ich für das ganze Allotria in der Welt? Muss man sich doch mal fragen. Wer fragt sich das eigentlich schon? Und dann, ich hatte es schon kurz angeschnitten, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, was mache ich denn mit dem Kapital, das ich in den Sakramenten geschenkt bekommen habe. Taufe, Firmung, Kommunionbank, allerheiligste Sakrament. Was bedeutet mir das? Lebe ich aus der sakramentalen Gnade? Oder ist das nur ein Termin, der dann erledigt wird, weil man so macht, oder an der Kommunionbank, ich unterstelle Ihnen das, weil er sozusagen zum Zubehör, zum sozial üblichen Verhalten gehört? Nein. Nein. Das wäre doch die Frage nach der Verwaltung, nach der gerechten und treuen Verwaltung dieser Güter. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, dieser Tage sagte mir ein Pfarrer, hören Sie gut zu, ich habe im letzten Jahr 92 Taufen gehabt. Boah, 92 Taufen. Was sagen Sie denn dazu? Das ist nicht nur eine blühende Gemeinde. Das ist ja himmlisch, da fehlen einem ja die Worte. Jedenfalls, wenn das so auf dem Papier steht. Ne? Aber er fügte dann hinzu. Ich habe nur eine einzige Familie in diesem ganzen Jahr in der Heiligen Messe gesehen. Das ist die blühende Kirche in Deutschland. Ganz genau. Hohe Zahlen, aber nur noch Fassaden. Das sind Tapetentüren, Tapetenwände. Materiell inhaltlich. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die Taufe ist heilsnotwendig. Das wird ja heute auch schon bestritten oder in Abrede gestellt. Ja, die Taufe, ich wiederhole es der Deutlichkeit und Wichtigkeit, die Taufe ist heilsnotwendig. Aber die Taufe allein genügt nicht. Als Getaufter zu leben wie ein Heide bedeutet, höchst unklug zu sein mit den Gaben, die Gott mir geschenkt hat, mit den Talenten, den geistlichen Talenten. Damit kann ich nachher im Gericht nicht bestehen. Was in der Bücher steht, die Tinte und das Papier, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die sind geduldig. Das ist eine sehr, sehr ernste Sache. Lassen Sie sich nicht täuschen. Achten Sie nicht auf das, was in der Zeitung steht, auch wenn es gerade die kirchlichen Nachrichten sind. Ich habe nicht den Eindruck, dass die Journalisten auch nur vom Geistlichen irgendwie angehaucht sind, wenn ich das Zeug mal lese. Sondern achten wir auf den Kern, auf die Inhalte. Warum denn? Weil nur auf den Kern und die Inhalte der Richter achtet. Das Papier ist dem egal. Sehr, sehr ernst. Wer in den kleinen Dingen zuverlässig ist, der ist es auch in den großen. Wieso denn das? Weil die Zuverlässigkeit, die Gewissenhaftigkeit eines Menschen eine Grundbefindlichkeit ist. Das heißt, eine Gesinnung, eine Bestimmung, die ihn vollkommen durchdringt, die ihm völlig selbstverständlich ist, der ist einfach gewissenhaft, der ist einfach zuverlässig, egal was da jetzt wie viel und wie wertvoll da etwas auf dem Spiel steht. Er ist es im Kleinen wie im Großen. Das heißt, Zuverlässigkeit, Gewissenhaftigkeit, wie übrigens auch die Liebe, sind nicht teilbar. So wenig wie der Mensch teilbar ist. Er ist es, da ist es überhaupt, oder er ist es nicht, da ist es überhaupt nicht. Aber nicht mal hier so ein bisschen, da, nein. dann der wichtige Schlusssatz: Ihr könnt nicht zwei Herren dienen, Gott und dem Mammon. Wieso kann ich nicht zwei Herren dienen? Ich habe schon Leute gehört, die haben gesagt, ich habe vier Putzplätze. Wer so einen Satz sagt, und der stimmt auch noch, dann hat der dient so eine Person vier Herren, oder kann man das nicht so sagen? Was will der Herr damit sagen? Er will damit sagen, dass ihr nicht zwei Herren dienen könnt, dass euer Herz nicht zwei Seiten gehören können, die einander ausschließen. Gott und der Mammon, Gott und die Welt, Gott und die Güter dieser Welt, die geistlichen Güter und die Güter dieser Welt schließen einander aus. Das ist der Punkt. Und wenn es mir um die Welt geht und um die Welt zu gewinnen, dann zeige ich dem lieben Gott den Rücken. Dann ist es so, wie ich vorhin sagte, lieber Gott, ich habe jetzt keine Zeit, ich muss das machen, muss das machen, muss das und muss da Geld verdienen und so weiter und so weiter. Ich höre das so oft. Wie viele Leute verdienen sonntags ihr Geld und sagen, ich kann nicht in die Kirche kommen. Dann ist das auch eine Entscheidung. Ist uns das bewusst? Sie merken, da geht es ans Eingemachte. Ne? Das sind keine Spielereien im Evangelium. Entweder oder. Der sagt, wem gehört dein Herz? Oder fragt, wem gehört dein Herz? Du hast nur ein Herz und nicht zwei oder noch mehr. Wem gehört das? Und dein Herz kannst du auch nicht teilen. Lass dir ja nicht einfallen zu sagen, ich lebe Welt und, was ich Ihnen wiederum nicht unterstelle, aber das muss man immer auch präsent haben, deswegen sage ich das so messerscharf dann auch. Sonntags morgens kriegst du deinen abgenagten Knochen und dann bist du wieder zufrieden für die nächste Woche und dann mach es wieder ein. Wenn die Kirche aus ist, geht hin in Frieden, mach es wieder ein auf Welt. Geht nicht. Das ist ein Widerspruch in sich. Diese Widersprüchlichkeit würde bedeuten, ich habe einen großen Sprung, der durch mich selbst durchgeht, und das bedeutet Unheil. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, seien wir klug, denken wir an unser Ende, denken wir an das Gericht und denken wir daran, dass von diesem Gericht die Qualität unserer Ewigkeit abhängt, die kein Ende und keine Grenze mehr hat. Dass das bisschen Welt noch nicht mal ein Blitzlicht ist, vergleichsweise. Und setzen wir dafür nicht, wie es die meisten auch tun, wie ich den Eindruck habe von den Kindern, das Licht von den Getauften, wie die Heiden, sondern machen sie sich bewusst, dass alle diese Güter vom lieben Gott sind, gerade auch die geistlichen, und lassen sie diese Güter, die ihnen alle der liebe Gott geschenkt hat, die nur ihm gehören und die er uns gegeben hat, damit wir in den Himmel kommen. Zu was anderem hat er sie uns nicht gegeben. Amen.